Moin Moin und herzlich willkommen hier bei Kamehameha, dem deutschen Dragon Ball Podcast, zur Folge Nummer 122. Und ich bin nicht allein, ich, André McFly, ihr kennt mich, ich bin nicht alleine. Bei mir sind einmal der Ziegenbart Max und Ultra Vivi Omen. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Sehr nett, danke schön. Ja, dabei habe ich mir gestern extra rasiert. Ich habe einen richtigen Babypopo im Gesicht. Also, mein Gesicht fühlt sich an wie ein Babypopo.
Du im Gesicht gesagt hast. Ich dachte jetzt, kommst du, ich habe mich rasiert, ich habe ein Babypopo. Okay, danke für die Info, Max.
Gern geschehen. Kopfkino.
Das wird alle unsere weiblichen Zuhörer freuen, denke ich mal.
Weibliche Zuhörer.
Ja, Schenkelklopfen. Meine Mutter, deine Mutter und Chris' Mutter. Und Vivis Mutter. Und dessen Mütter. Das ist eine sehr lange Liste. Ja, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid, liebe Zuhörer. Wir wollen heute mal wieder ein bisschen in das Thema Dragon Ball Super abtauchen, was wir schon länger nicht mehr gemacht haben. Ich glaube, unsere letzte Manga-Besprechung ist schon ein paar Monate her, oder?
Das kann gut sein.
Erinnert sich noch einer von den alten Herrschaften?
Also ich war ziemlich überrascht, was ich da gelesen habe in dem neuen Manga-Band, von daher, ich kann mich an nichts mehr erinnern.
Gut, aber bevor wir inhaltlich auf den neuen Manga-Band eingehen, noch ein, zwei kleine Sachen. Uns erreichten heute am Tag dieser Aufnahme noch quasi rechtzeitig, bevor wir den roten Knopf gedrückt haben, zwei Sprachnachrichten. Und zwar zwei Sprachnachrichten basierend auf den letzten Sprachnachrichten, die wir im letzten Cast hatten. Also
ja, Sprachnachrichten im letzten Cast kriegt, das ist ja schon wieder so lange her.
die eine Woche, ey. ja, einmal der Christian und einmal der Lukas. Ich meine, Christian kriegen wir, glaube ich, nicht mehr weg. Ich glaube, der ist festgewachsen mit den Sprachnachrichten-Button. Der informiert uns einfach über alles. Und dann war das einmal unser kleiner Grammar-Nazi Lukas, der gesagt hat, in meinem Untertitel waren Fehler drin. Ihr erinnert euch vielleicht. Wollen wir mal reinhören? Ich bin dafür, wir gucken mal, was Christian zu sagen hat, oder?
Ja. Okay.
Hey Leute, wollte nur durchgeben, ihr müsst euch keine Sorgen machen, ich lebe noch. Und bin froh, dass ihr wieder da seid nach der Pause. Ciao.
Das sehen wir, Christian. Du stehst draußen am Rasen, verdammt noch einmal. Verschwind von hier!
Wir sollten eine Vogelscheuche aufstellen.
Max, warum funktioniert die Selbstschussanlage nicht?
Tja, der Chris ist drüber gestolpert. Seitdem ist das Kabel abgerissen. Ich habe noch kein Ersatzkabel
gehabt. Chris, ey! Meine Fresse. Ja, aber schön, dass Christian noch lebt. Noch. Ja, und dann hören wir mal, was Lukas zu sagen hat. Der junge Mann, der gesagt hat, dass ich zu doof bin, Untertitel zu schreiben.
Hallo, ich bin's wieder. Ich habe mir euren Rat zu Herzen genommen. Ich habe das Mikrofon etwas weiter hin und entfernt. So, ja, natürlich waren da viele Untertitel drin. Fehler in den Untertiteln drin. Nur ich, Depp, hab gedacht, ja, 6:30 Uhr. Komm, was machen wir noch? Ja, wir gucken uns jetzt erstmal den Film an. Danach war mein Kopf so kaputt, dass ich auch keinen Bock mehr hatte. Nach der Hälfte des Films dachte ich einfach nur noch, holt mich hier bitte raus. Ja, ich würde gern als, wie nennt man das? Mensch, der Korrekturen liest, arbeiten. Ja, das fände ich toll. Ja. Viel Spaß noch.
Mensch, der Korrekturen liest, das ist eine großartige Berufsbeschreibung. Ich möchte als Mensch, der Korrekturen liest, arbeiten. Nächstes Mal stelle ich mir ja so bei meiner neuen Arbeitsstelle vor. Ich möchte als Mensch arbeiten, der Leute pflegt.
Ich finde das super. Ja, was sind Sie denn für ein Beruf? Ich bin Mensch, der Korrekturen liest. Sie mein Lektor? Nein, Mensch, der Korrekturen liest! Okay.
Na, großer, super, wirklich spitze. Also mir taugt das total. Ja. Mehr so Herr Voice Mails.
Ja, bitte.
Ich möchte keine weitere Kritik zu den Dingen lesen, die ich erschaffe. Nur für euch, liebe Zuhörer. Das ist meine Freizeit, die für euch drauf geht. Also bitte kein... Nein, natürlich könnt ihr mich immer kritisieren. Aber wie gesagt, die Untertitel... Ich war froh, dass ich damit fertig war. Und da sind mehr als ein Fehler drin. Also ja, ist dann halt so. Aber
man kann da Trinkspiel draus machen. Jeder, der einen Fehler in die Untertitel liest, ist bis zur 20-Minuten-Marke so hackedicht, dass der Film sogar unterhaltsam wird.
Aber wenn ihr dann trotzdem noch stehen könnt und sagt, ich will noch irgendetwas tun, um dem Kamehameha-Podcast etwas Gutes zu tun. Ihr wisst ja, wir haben ja Patreon, wir haben iTunes, wo man uns bewerten kann und so weiter. All das ist super und toll, könnt ihr alle machen. Aber was uns jetzt gerade aktuell richtig helfen würde, ist, wenn ihr etwas tut, was es erst seit 2 Monaten oder so gibt, diese Funktion. Denn die meisten Leute hören uns über Spotify. Ich glaube generell, die meisten Podcasts werden über Spotify gehört und die meisten Leute haben einen Spotify-Account und so weiter. Spotify, Spotify, Spotify. Und Spotify bietet jetzt für Podcasts die Funktion an, dass man Podcasts bewerten kann. Nicht mit Rezension schreiben, also ihr müsst da nichts zu schreiben, aber ihr könnt uns Sternebewertung von 1 bis 5 Sterne geben. Dann müsst ihr einfach nur hier Kamehameha, der deutsche Dragon Podcast auf Spotify öffnen, in die Suche eingeben, öffnen. Wahrscheinlich habt ihr schon den Favoriten drin oder sonst was. Und ganz oben, über den ganzen Folgen, die da stehen, ist da links so ein Bewertungsding. Und da könnt ihr uns 5 Sterne geben. Und das würde uns tierisch freuen, wenn ihr das machen würdet, weil je mehr Sterne wir bekommen, desto mehr Reichweite gewinnen wir. Und desto reicher werden wir. Und desto schneller habe ich mein Haus auf Ibiza finanziert. Und deswegen macht das doch mal bitte. Es würde uns sehr freuen. Und ihr braucht dafür auch kein Premium-Account oder sonst was. Ihr müsst dafür nichts bezahlen. Gebt uns einfach mal 5 Sterne auf Spotify. Das würde uns sehr freuen. Und wenn ihr schon dabei seid, ich habe ja noch einen anderen Podcast, Die Insel, der zweitbeste Podcast Deutschlands. Da könnt ihr gerne auch 5 Sterne geben. Selbst wenn ihr ihn nicht hört, einfach mal 5 Sterne geben, würde mich auch freuen. Das ist, ja.
Als jemand, der ein bisschen zur älteren Generation gehört.
Spotify ist eine App auf dem Handy zum Beispiel, da kannst du Musik hören.
Ah, danke schön. Okay, großartig.
Wusstest du das nicht?
Na, keine Ahnung. Was ist Spotify?
Spotify ist quasi Netflix für Musik.
Ah, okay. Ja. Interessant.
Da kannst du
melden. Ich kaufe mir meine Musik ja noch auf CD.
Ja, da meldest du dich an und kannst halt alles. Es gibt eigentlich alles auf Spotify. Es gibt nur eine einzige Sache, die es nicht auf Spotify gibt. Das ist, also jetzt von den Sachen, die ich höre. Und es ist eine deutsche Punkband, die es inzwischen gar nicht mehr gibt und die keine Sau kennt. Und die ist auch nicht auf Spotify. Ansonsten habe ich noch nie das Problem gehabt, dass ich auf Spotify nicht das gefunden habe, was ich hören wollte. Also die haben alles. Von daher, ja. Wenn ihr nicht so rückständig seid wie Max, geht auf Spotify und gebt uns 5 Sterne. Es würde uns super helfen. Vielen Dank.
Spotify, Kamehameha. Ah, da. 5 Sterne. Die nächste. Auch 5 Sterne.
Wie schlägt sich gerade ein bisschen ein?
Nein. Ich bin produktiv.
Ja. Macht es wie Vivi, aber stöhnt dabei nicht so laut. So. Ja, dann haben wir das auch abgehandelt. So macht ihr uns eine kleine Freude und jetzt wollen wir euch natürlich eine kleine Freude bereiten, indem wir den neuen, na, ist es gar nicht mehr der neue, den vorletzten inzwischen erschienenen Manga Nummer 13, Band Nummer 13 von Dragon Ball Super auf Deutsch besprechen wollen. Haben wir alle das Büchlein vor uns liegen?
Jo.
Dann Max, erzähle mir doch mal, was sehen wir vorne auf dem Coverbild und wie heißt der Manga? Und sag jetzt nicht Frederik.
Warum sollte ich Frederik sagen? Da steht doch nirgendwo. Ah, da unten steht Frederik, okay.
Ja, Konzept und Story Frederik Toriyama.
Na, Spaß beiseite. Also, wir haben mal ganz groß natürlich wieder das Dragon Ball Super Logo. Band, Titel, jeder kämpft auf seine Weise. Ganz groß sieht man vorne eben Son Goku und Vegeta, die gegen den Ziegenbeter kämpfen. Und im Hintergrund sämtliche Kämpfer, die in dem Manga-Band auftauchen. Aber wenn ich finde, dass dieses Cover-Design nicht ganz dem Manga selbst entspricht, vom Inhalt her. Weil das, was man da am Cover sieht, das gibt es, ich glaube, in der Konstellation im Manga selbst nicht.
Was meinst du jetzt genau?
Ja, dass Son Goku und Vegeta gemeinsam auf Moro zustimmen. Ja, das gibt's jetzt.
Ja, das stimmt.
Das stimmt schon, weil aber Vegeta, ich meine, es ist auch bisher noch nicht vorgekommen, dass die in den Space Café der 50er Jahre mit Raumanzügen sich Burger bestellen und das haben wir auch schon auf dem Cover gehabt.
Nur weil du dich an dieses Kapitel nicht erinnerst, André, hast du gesagt, dass es nicht passiert ist. Also ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie die Bulma jobben hat müssen bei dem Space Café und dass Son Goku hat sich gerettet, weil er so vergessen hat. Ja, ich kann mich dran erinnern.
Mhm. Ja, aber du erinnerst dich auch noch mit Freude an die Jahre 33 bis 45 zurück, von daher ich schließe in Österreich einfach aus den logischen Denken, tut mir leid.
Oh, jetzt hast du Max beleidigt, André.
Ja, so bin ich. Sehen wir sonst noch was auf dem Cover? Möchtest du noch was erwähnen?
Das Cover hat mir damals richtig, wie kann man das am besten sagen, heiß auf diesen Manga-Band gemacht, weil eben so viele Charaktere vorkommen und ich meinte, ja, die ganzen Charaktere kriegen ja was zu tun. Ja, wir kommen ja nicht zum
Inhalt. Inhaltlich kommen wir da gleich zu. Vivi darf uns einmal das hintere Cover beschreiben, vorlesen und so weiter.
Auf dem hinteren Cover haben wir Dende und das Namekianer-Kind, das gerade Blumen gießen.
Dende und das Namekianer-Kind. Klingt auch nach einer Spin-Off-Serie.
Ich weiß den Namen gerade nicht.
Elek war das, glaube ich.
Elek?
Ich glaube Elek. E-L-E-C.
Elektek.
Elek. Ich meine, der heißt Elek.
Ja, die gießen gerade Blumen, was halt Namekianer den lieben langen Tag machen.
Die machen nichts anderes. Die gießen Blumen.
Hey Elek, hast du schon die Blumen gegossen? Ja, heute in der Früh. Du verstehst nicht, wir machen das die ganze Zeit, Elek. Aber ich will mit meinen Freunden spielen. Die ganze Zeit, Elek.
Und was bist du vom Beruf? Ich bin ein Mensch, der Blumen gießt. Du bist Florist? Nein, ich bin ein Mensch, der Blumen gießt. Okay. Botaniker? Ein Mensch, der Blumen gießt. Ja, okay. Okay. So, lies doch mal vor, was da steht, Vivi.
Wie immer auf jedem Klappentext, Vorhang auf für eine neue Geschichte aus der Welt von Dragon Ball, erschaffen von Akira Toriyama.
Frederik Toriyama.
Frederik Toriyama, Entschuldigung. Moros Schergen liefern sich einen erbitterten Kampf mit den Kriegern der Erde. Son Gohan und seine Freunde geben alles, um Saganbo aufzuhalten, dessen Kraft von Moro um ein Vielfaches verstärkt wurde. Doch das kann nicht mehr lange gut gehen, während Son Goku und Vegeta noch rechtzeitig kommen. Das und alles andere sehen Sie nächste Woche bei Dragon Ball Super!
Bam, bam, bam. Rechtzeitig kommen.
Du bist so unreif, Max. Du bist so unreif. Ja, Manga kostet 6,50 Euro in Deutschland, 6,70 Euro in Australien. Nee, A ist Österreich, Ausland. A für Ausland. Und der Manga ist erschienen am 28. September 2021. Wir hinken ein bisschen hinterher. Verzeiht es uns. Und seht es uns nach, keine Ahnung. Im Manga sind 4 Kapitel. Das heißt, wenn wir die wieder Stück für Stück zusammenfassen, muss einer von uns 2 Kapitel zusammenfassen. Wer möchte 2 machen?
Ich würde sagen,
dann Opa Imi halt.
Ich finde das gut. Wie sagt Max und Max sagt auch Max. Dann würde ich sagen, bleiben wir bei Max. Das bedeutet.
Bleib für Chris.
Nehmen wir Chris. Das bedeutet. Max, du musst auch anfangen, das erste Kapitel zusammenzufassen, das da heißt?
Jeder kämpft auf seine Weise.
Boah, sind die einfallsreich. Das ist ja sogar der Titel von dem Buch. Ist ja irre. Stand das eigentlich damals auch auf dem KZ obendrauf?
Boah, hey, das haben wir mit dem Niveau aber ganz tief unten.
Naja, also das jedem das Seine stand doch irgendwie über Auschwitz oder so, deswegen bin ich da jetzt drauf gekommen. Das ist eine kleine historische Geschichtsstunde hier. Müsste dich doch freuen als Österreicher, wo ist denn dein Problem?
Ach, Max.
Ich bin heute
auf, André.
Tut mir leid.
Pass auf, André, nicht, dass der Max noch bei uns einmarschiert.
Alter, was ist mit euch los? Ihr habt gar nichts gemacht, verdammt nochmal. Das war Deutschland. Die Amerikaner werden euch bestätigen, dass Deutschland alle beide Weltkriege angefangen hat und Österreich nichts mit der Sache zu tun gehabt hat.
Ja, ja.
Die haben gesagt, wir machen nicht mit.
Und Putin stellt 200.000 Soldaten vor die Ukraine, um zu sagen, guck mal, ich habe Soldaten. Der will gar nicht angreifen. Ja, ja.
Der will nur spielen.
Dann, Max, fass doch mal bitte den Inhalt des ersten Kapitels zusammen.
Okay, also wir sehen, wie die, naja, Z-Kämpfer möchte ich nicht sagen, aber die Krieger der Erde gegen die einmarschierenden Schergen
Smogus. Warum möchtest du nicht Z-Kämpfer sagen?
Die Krieger der Erde kämpfen eben gegen die Schergen Morus. Dabei zeigt, dass der Krillin ganz schön gut telefoniert hat, großartig trainiert hat. Er muss ja mit C18 ab und zu telefonieren.
Wir sollten nicht mehr vor dem Cast eine Flasche Uso exen. Das wirkt sich nicht gut aus.
Was, ihr habt nur eine geäxt? Ihr habt drei geäxt.
Drei Flaschen Uso? Oh, wir brauchen einen neuen Max, glaube ich.
Und ihr wollt, dass ich zwei Kapitel bestelle? Ihr seid groß.
Was ist heute los? Max, wollen wir nicht lieber auf Twitch gehen und gegeneinander kämpfen? Ich glaube, das wird heute nichts mehr mit Podcasts.
Okay, okay. So,
komm. Reißen wir uns zusammen. Wir sind jetzt okay. Seriös.
Okay.
Der beste Witz heute Abend.
Okay, also im ersten Kapitel des Mangas sehen wir eben, dass die Krieger der Erde gegen Morus Schergen kämpfen. Krillin besiegt seinen Gegner ohne Probleme. Muten Roshi hat so ein bisschen seine Probleme. Und Shao Su und Tenshin Han kämpfen gegen, oh, wie heißt der, Metal Man? Also haben wo da Magenta.
Ja, oder er Magenta ist ein Metal Man, aber ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie der heißt.
Bikura heißt er.
Bikura, Bukake Man, genau.
Es ist sehr ulkig zu beobachten, wie Tenshin Han sich eben mit Beleidigungen schwer tut. Und dann muss eben der kleine Giftzwerg Shao Su Blechbüchse sorgen, damit man den Metal Man um die Ecke bringt.
Ja, die heftigste Beleidigung, die man sich vorstellen kann.
Ja, bitte. Der Muten Roshi hat, wie erwähnt, Probleme bei seinem Kampf, weil er gegen drei hübsche Alien-Damen kämpfen muss. Er macht dann aber an auf Ninja-Turtle und verbindet sich einfach die Augen und kämpft dann blind gegen sie, was so halbwegs funktioniert, bis zu dem Zeitpunkt, wo die drei Damen sich fusionieren und dann sowohl den Krillin als auch den Muten Roshi, naja, in den Boden stampfen. Zur selben Zeit kämpft C17 und C18 gegen den, wie heißt das, Seven of Nine?
Seven of Three.
Das ist der kleine Dankeschön. Bruder von Seven of Nine.
Ja.
Genau. Und kurz bevor er ihn schlagen kann, taucht eben Moro auf und befiehlt eben den kleinen Sandland-Typen, keine Ahnung, der schaut einfach den Protagonisten aus Sandland so ähnlich, dass er ihn retten soll. Und Moro stellt sich daraufhin eben den Kriegern der Erde, verstärkt den Sand am Po, damit der noch gegen die kämpft. Ja, ich meine, wer hat sich diese bescheuerten Namen von den Aliens ausgedacht? Sicher nicht der Akira Toriyama, weil die hätte er sich nie merken können.
Die basieren nicht auf Essen.
Ja, eben, das stimmt. Der Mann, der sagt, du heißt Reiskocher, du heißt Karotte, du heißt, der wird nicht Brokkoli. Mit Sagangambo und Bikuraku und so weiter ankommen. Das ist, ja, wer weiß, was das bedeutet. Da wird sich Toyotaro auch was bei überlegt haben, denke ich mal.
Die Krieger der Erde ziehen leider den Kürzeren gegen die noch verbleibenden Schergen und Son Goku ist weiterhin auf dem Weg zur Erde. Sie sind aber noch zu weit entfernt, als dass er seine momentane Teleportation benutzen kann, da er die Spirits der Krieger nicht spüren kann. Schwachsinnige Übersetzung oder ja. Nicht-Übersetzung. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ihm der Krillin sagt, okay, Kamikaze-Attacke, ich power jetzt einen hoch und lass mich verdreschen, bis der Son Goku kommt. Zu seinem Glück kommt Son Goku rechtzeitig und rettet ihn und Muten Roshi vor der fusionierten Dampfwalze und damit endet dieses Kapitel.
Ja. Yep. Das hast du sehr schön zusammengefasst.
Naja, noch Startschwierigkeiten durch die drei Uso-Flaschen habe ich doch irgendwie rumgebogen.
Hast du Uso in der Brutbank, kannst du poppen wie ein Truthahn. Habt ihr Notizen? Wer hat Notizen? Wer möchte Notizen vortragen?
Ja, ich habe eine Notiz gleich zu Beginn. Ich finde es großartig, dass in dem Kapitel so viele Callbacks sind zu früheren Ereignissen. So wie zum Beispiel der Krillin benutzt den Phantombildtrick. Und ich finde es ja super, dass es Phantombildtrick in der Übersetzung ist. Und dann hat sich der Krillin ein bisschen was vom Freezer abgeschaut und kann seine Energiedisken steuern, wie der Freezer seine Shizu-Scheiben, was auch richtig cool ist.
Ja, generell hatte ich so das Gefühl, dass Krillin quasi die Verkörperung der Schildkrötenschulen-Techniken ist. Also mit dem Phantombildtrick, mit generell wie er angreift und so weiter von der Strategie her. Ja, die Shizu-Scheiben wissen wir nicht, wie er die erlernt hat oder ob er sich die selbst bei, beziehungsweise die Destructo
Die konnte er doch eigentlich schon. Und auch das
Die Energiedisken, die konnte er ja, aber er hat sie nie so steuern können. Ja. Ich glaube, er hat sie immer nur geworfen. Und das,
aber ich meine jetzt in Bezug darauf,
das ist eine nette Idee.
Ich meine jetzt in Bezug darauf, dass das auch keine Schildkrötentechnik ist. Aber so generell hatte ich so das Gefühl, dass der voll Schildkrötenschule ausspielt. Und da fand ich auch gut, dass er seinen Gegner besiegt hat, weil mich etwas sehr stört im fortlaufenden Verlauf des Mangas. Nämlich, dass Son Goku für einen zur Rettung eilt.
Wie immer.
Aber dazu kommen wir gleich noch, da möchte ich jetzt noch nicht drauf einsteigen. Generell am Anfang, beziehungsweise der Titel des Mangas an sich und dieses Kapitels, jeder kämpft auf seine Weise, ist genau das, was ich mir gewünscht habe. Dieses, alle haben andere Fähigkeiten, alle spielen andere Stärken aus und jeder Kampf unterscheidet sich, je nach Taktik, je nach Kämpfer und so weiter. Und das ist ja das Großartige, was ich mir versprochen habe von diesen kleinen, ich sag mal, Miniboss-Kämpfen, die da stattfinden, damit die anderen auch was zu tun kriegen. Und bis hierhin war ich so begeistert davon, wie das umgesetzt wurde. Und Krillin besiegt auch und kommt dann Muten Roshi, der ein bisschen Probleme hat zur Hilfe und so weiter. Ich fand das so, so gut. Und dann, ja, zum Rest kommen wir später. Ich fand's interessant, dass, ich glaube, das war Chichi, als sie zugucken und sie dann sagt, Bulma schickt ja Sonden los oder
Drohnen,
um mit Kameras, um zu gucken, was auf der Welt losgeht, und dann beobachten sie sie im Dendes Palast. Und sie sagt, oh, ist das mein kleiner Gohan-Schatz? Und dann, das ist ja nur Krillin.
Voll der Disney.
Fand ich interessant. Ich frage mich, ob das Gohan-Schatz eine Übersetzung von den Gohan-Schan ist. Also ob sie Schan mit Schatz übersetzt haben.
100%.
Und ob dann nicht etwas ist da, ob man da nicht eher etwas, ob das Son Gohan mein Schatz oder sowas hätte sagen müssen.
Ich glaube, im Anime hat sie es aber auch so gesagt, Gohan Schatz.
Hat sie?
Ich glaube.
Son Gohan,
ja, wie er noch Clan war, aber nicht, wie er dann
erwachsen ist. Ja, darum geht's mir nicht. Also, dass sie als Mutter ihn immer noch als kleines Kind sieht, finde ich gar nicht schlimm. Aber halt, wie sie es sagt, also da hätte ich dann eher
das ist seltsam,
ein bisschen anders gesagt, hätte ich gesagt, das heißt, ich kann meinen kleinen, Son Gohan meinen kleinen Schatz sehen oder irgendwie sowas und nicht Gohan Schatz. Ich finde, das hätte ich nicht so direkt übersetzt, aber das nur am Rande, was mir aufgefallen ist.
Da gibt's noch eine Sache, die mir ganz mir komisch vorgekommen ist, und zwar, wenn Krillin gerade hier gegen Moppelchen Fusionfrau kämpft und es nicht so aussieht, als wenn er gewinnen würde. Er hofft ja auf Son Goku und auf Seite 44 und sagt halt, bester Freund. Also ich fand's komisch, dass sie nicht direkt Son Goku reingeschrieben haben oder Goku, sondern und kommst her, bester Freund. Also das weiß jetzt nicht, ob das so im Original auch drin stand, ja, aber doch.
Also das wird sie sich nicht selbst ausgedacht haben. Also da.
Ja, aber ich finde, also es fließt sich komisch, finde ich.
Vielleicht hätte man das auch anders sagen können, aber wie?
Kumpel.
Ja, bester Freund passt ja schon. Also das ist ja durchaus, die beiden sind ja beste Freunde, also das passt ja. Stellt euch vor, hätte BFF gesagt. Das hätte ich nicht sehen wollen.
Aber und dann sieht man wieder Krillin um ein Holz, war Kette hat mit einem halben Herz, und da Son Goku hat die andere Hälfte, und wenn sie sich das erste Mal sehen, Best Friend Forever, du bist zurück. Ja, hallo meine Bowlingkugel, und dann tun sie die Herzen zusammen.
Er ist mein ABF, wir haben ABF-Kettchen. Ja, ja, finde ich jetzt nicht so schlimm. Es liest sich vielleicht ein bisschen komisch, aber wie willst du das in zwei Sprechblasen auch anders formulieren? Lustig fand ich, das, was Max gerade schon vorgelesen hat, Tenshinhan, der zu blöd ist, jemanden zu beleidigen.
Naja, zu blöd, er konnte es halt einfach
nicht. Er kann es halt nicht, er sagt irgendwas, ey, du wiegst doch 300 Kilo und dann alle so, der wiegt doch deutlich mehr als 300 Kilo und so. Fand ich schon ganz lustig, aber noch lustiger fand ich, dass die Beleidigung, die dann tatsächlich kam von Shao Zhu, der gesagt hat, ich zeig dir jetzt mal, wie das geht, einfach nur, ey, du Doofkopf, du billige Blechbüchse waren und dadurch haben sie ihn besiegt. Also da wäre ich vielleicht eher all-in gegangen. Sowas wie du rostiger nee. Abfalleimer oder sowas. Das hätte ich noch besser gefunden.
Ich meine, ich finde die Szene finde ich großartig, eben da Tenshin Han, der sich schwer tut und dann der Zhao Zhu, der im Prinzip beleidigt. Aber es passt jetzt zu deren Charakter,
finde ich. Doch, zu Shao Zhu passt das. Weißt du, warum das zu Shao Zhu passt? Weil Shao Zhu wurde uns dargestellt mit, hey, du Glatzkopf. Was willst du? Du hast doch selber eine Glatze. Gar nicht. Der hat Krillin auch gefoppt, als sie sich kennengelernt haben. Das passt.
Na, das stimmt aber nicht. Der hat nämlich keine Glatze, er hat ein einzelnes Haar.
Ja, eben. Yeah. Der hat Krillin auch fertig gemacht. Du Glatzkopf, du hast doch selber eine Glatze. Gar nicht. Das, also zu Shao Zhu passt das. Das ist ein kleiner Drecksack, das ist ein Heckenpenner. Aber der
Tenshin Han, ich meine, der Tenshin Han ist nicht der Peiko Han, auch wenn die Namen sich ähneln. Der war früher Antagonist im Manga und der hat den Son Goku damals beim 22. großen Turnier eben beleidigt und die anderen Kämpfer, ich meine, um Himmels Willen, hat dem Yamcha einen Fuß gebrochen. Der weiß, wie man beleidigt.
Den Fuß hat er sich selber gebrochen, der Yamcha. Da hat Tenshin
Han gar nicht. Er hat sich so hingelegt, damit der Tenshin Han genau drauf landet. Ja,
das war seine Technik, die ist nur irgendwie schief gegangen.
Und jetzt Fußbrechtechnik.
Was machst du? Knack, aua! was sollte das denn jetzt? Ja, keine Ahnung. Verzweiflungsakt.
Na, aber ich finde, das passt nicht so ganz zum Charakter von Tenshin Han. Das hätten sie, also nicht mit irgendjemand, mit einer anderen, es passt irgendwie zu gar keiner Figur aus dem Ur-Dragon Ball, dass der nicht fluchen kann, weil irgendwie der Krillin war Giftzwerg, der Yamcha war Mistkerl, der Tenshin Han war Mistkerl.
C17,
die waren alle Mistkerle im Prinzip.
Ja.
Es ergibt keinen Sinn, dass die nicht beleidigen. Vielleicht, dass Son Gohan, dass der ihn nicht beleidigen kann. Das lasse ich mir noch irgendwie einreden. Aber beim Rest, ne, tut mir leid.
Son Gohan hat doch die besten Beleidigungen. Deine Mutter ist ein Müffi und stinkt.
Du bist dumm wie ein Meter Feldweg. Ach ja. Eine Sache, die ich ein bisschen seltsam zu lesen fand, auch wenn es kein Fehler ist und dem Layout zu verschulden ist, ist auf Seite 24. Da sagt Muten Roshi, junge Damen, wer vom rechten Weg abkommt, wird irgendwann dafür büßen müssen. Aber da alles groß geschrieben ist und da es in dieser Schriftart wohl kein großes SZ gibt, haben sie Büssen draus gemacht, also mit Doppel-S. Was man macht, wenn alles groß geschrieben ist, aber ich habe Büssen gelesen und habe erstmal so 10 Sekunden überlegt, was will uns dieser Text damit sagen? Was ist Büssen? Ich verstehe das nicht. Bis irgendwann der Groschen fiel. Ach so, Büssen. Ach so.
Es ist jetzt nicht in der neuen deutschen Grammatik, dass es das SZ nicht mehr gibt. Ich habe zum Beispiel auch ein Plakat gelesen, wo Maßen mit Doppel-S geschrieben war.
Na, natürlich.
Was ist denn bitte SZ?
Du kennst kein SZ?
Meinst ihr ein scharfes Z? Meinst ihr das scharfe S?
Ja, das, was aussieht wie ein B, aber unten offen ist.
Ja, das ist ein scharfes S. Was ist ein SZ?
Das ist, in Deutschland sagt man SZ dazu.
Herrgott. Ihr habt ja komische Art zu sprechen.
Naja, natürlich gibt es das SZ noch, wie auch in der neuesten Rechtschreibung. Das wird nur nicht verwendet, wenn man alle Buchstaben groß schreibt, weil es gibt in der Regel kein großes SZ. Es wurde zwar irgendwie vor ein, zwei Jahren irgendwie eingeführt, man kann das auch auf der Tastatur irgendwie schreiben, indem man Alt und SZ und Shift und irgendwie drückt, dann kommt ein großes SZ, aber es gibt es auch nicht für alle Schriftarten. Deswegen ist es durchaus normal, dass wenn alles groß geschrieben wird, dass man Doppel-S dann schreibt. Aber beim Lesen habe ich halt statt Büssen deswegen gelesen, weil SZ wird halt kurz gesprochen und Doppel-S wird halt kurz gesprochen, meine ich. Und da war ich hart verwirrt. Ich habe das dreimal gelesen und dachte, Was will uns der alte Mann damit sagen? Warum wird man irgendwann dafür büssen müssen? Was sind Büssen? Ich verstehe das. Ich meinte Brüste. Was willst du uns damit sagen, Mutenroschi?
Aber die Wege der Schildkrötenschule sind unergründlich.
Genau. Und dann fusionieren die drei Damen gegen die Mutenroschi kämpft, weil sie offensichtlich keine Chance gegen den Meister aller Unterhosen haben.
Füßen haben.
Und sie fusionieren zu Cancel Culture Girl. Also die, ich stell mir vor, sie hat blaue Haare, hat einen Twitter-Account und sucht alte Tweets sogar und Leute ihren Jobs zu erledigen und so weiter. Also sie, die Personifizierung der SJW Cancel Culture. Oder?
Dazu kann ich nicht viel sagen, aber ich habe eher etwas, was mir an der vorherigen Seite etwas stört.
Welche vorherige?
Seite 25.
25, ja. Okay.
Und zwar die Mädels sagen ja, sie haben keine Chance mehr, sie müssen jetzt dann was machen, damit sie den Greis besiegen können. Und dann sieht man dann wieder, wie der Oolong eben sagt, ah, um Gottes Willen, was geht da jetzt dann ab? Um Gottes Willen, sie sind fusioniert. Ja, show, don't tell. Ich habe früher gesehen, wie sie sich fusionieren, als dass sie dann die Seite umdrehen und davon ist eine fette alte Frau da mit komischen Büschelhorn.
Kennst du kurz,
die Off-Fusion.
Ja,
ach. Das wirkt so, als ob da der Toyotaro einfach sich gedacht hat, ach kacke, wie zeichne ich den Fusionstanz mit drei Mädels oder andere? Ach scheiß drauf, ich sage einfach, sie fusionieren und fertig.
Ja, aber wie hättest du das gemacht?
Ja, ich bin kein Manga-Zeichner, ich muss mir darüber keine Gedanken machen. Ich hätte nur gewünscht, dass er uns das gezeigt hat. Da hätte er eine neue Art der Fusion sagen können, die irgendwann in der Serie später nochmal aufgegriffen wird.
Ach, du bist einfach nur ein Hater.
Haters gonna hate, potatoes gonna potato.
Potatoes gonna potato, genau. Auf Seite 30 haben wir den Kampf von C17 gegen Moro. Und ich finde die Attacke, die C17 macht, extrem cool. Also die sind halt im Faustkampf, vor und zurück. Und dann hält C17 seine Arme, seine Hände so über sich und so leicht nach hinten. Und man denkt, oh, jetzt holt er weit aus, die Hände beginnen zu leuchten. Aber nein, er schießt einfach über sich weg und drückt sich mit einer Druckwelle nach vorne, um Moro mit beiden Füßen, nicht Moro, sondern 7-3, ich habe die ganze Zeit Moro gesagt, ne? Um 7-3 mit beiden Füßen in den Bauch zu treten. Und das fand ich eine ziemlich coole Idee.
Ja.
Mhm. Und da zeigt man wieder, er hat richtig gute Ideen, aber tja, nicht sehr oft.
Story of my life.
Na, aber noch etwas, was mir ein bisschen genervt hat an dem Kapitel. Und zwar auf Seite 28.
Zurück.
Ja. Und zwar, man hat dann wieder eine kurze Blende zum Gottespalast und da sieht man halt, wie die Pool den Yamchu beobachtet, der gerade scheinbar verprügelt wird. Und da habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt die Seite umblätter, dann sehe ich jetzt, wie der Yamchu kämpft. Aber na, man sieht nie, wie Yamchu kämpft, nur wie erst im nächsten Kapitel, wo er gerettet werden muss. Und da habe ich mir gedacht,
aber oh, den Yamchu-Kampf haben wir im vorherigen Manga gesehen, da hat er ja sogar gewonnen.
Ah, okay, und das kann ich mich nicht mehr erinnern.
Ja, also das ist auch, das wird ja hier gesagt, nachdem, Spoiler, Son Goku ihn dann rettet, dann sagt er, ja, die anderen da habe ich schon selber erledigt, das habe ich noch gerade so hinbekommen. Das war aus dem vorherigen Manga.
Ich hätte trotzdem gerne den Yamchu kämpfen sehen an der Stelle.
Ja, so ist er, unser Max. Ich wäre dann quasi am Ende des Kapitels, als Son Goku auftaucht. Und ich finde das Panel 49, wo Son Goku da ist, nachdem er Krillin gerettet hat, ungesehen, absolut großartig. Also wie Son Goku da steht, das hat erstmal so Vibes von wie er aufgetaucht ist bei Nappa, um Son Gohan und Krillin zu retten, und wie er auf Namek aufgetaucht ist, um Son Gohan und Krillin zu retten. Dieses, wie er da auf einmal steht. Und ich finde die Pose, die Zeichnung mit den Haaren im Wind und so weiter, ist mein Lieblingsbild aus diesem Manga.
Jetzt heißt es, jetzt cool geht's aus. Richtig los.
Das ist auch so ein Bild, das könnte richtig ikonisch werden. Und ich bin erstaunt, dass das noch nicht irgendwo aufgegriffen wurde, irgendwie, dass ich das noch nicht irgendwie verarbeitet gesehen habe in Screenshots, in Wallpapern oder sonst was. Ich finde das richtig, richtig stark, das Bild. Mhm. Vielleicht, wenn es irgendwann eine Anime-Adaption davon gibt, von diesem Panel. Mal gucken.
Ja, wenn nicht wieder das komische Studio dran arbeitet, dann schaut es ja genauso gut aus.
welches komische Studio? Von, ja, von der Namex-Saga?
Ja, unter anderem.
Okay.
Oder von der Cell-Saga, wo der Son Goku so komisch reinschaut. Oder von der Buu-Saga, wo der Son Goku so komisch reinschaut.
Naja, es gibt halt bessere und schlechtere Studios damals. Ich meine, wir haben in Dragon Ball Super auch echt beschissene aussehende Folgen gehabt. Ich sag nur Hundebirus, ne?
Mhm, genau.
Gut, dann kommen wir zu dem zweiten Kapitel, Kapitel 58. Soll ich mal? Ich mach mal, oder?
Ja.
Wenn ich gerade dabei bin. Kapitel 58, Son Goku ist da! Hey! Ja, wir sehen, Son Goku ist wieder da. Er hat Cancel Culture Girl besiegt, die sich wieder aufgesplittet hat zu drei Damen, die, ja, tot, ja, oder bewusstlos vor ihnen liegen. Und Son Goku sagt, ich mache mich mal auf, um die anderen zu retten, taucht dann bei Yamshu Tenshin an und Chaozu auf, um da den Typen zu besiegen, den sie zu dritt nicht besiegen konnten. Mit einem Schlag erledigt er das. Fliegt weiter zum Kampf von Son Gohan, von Piccolo, von C18, C17, die gegen den Saganbo oder wie auch immer kämpfen, der mit Energie von Moro kämpft. Und obwohl Son Gohan und Piccolo quasi im Einklang miteinander als Doppelkampf gegen ihn antreten, haben sie keine Chance. Doch dann taucht endlich Son Goku auf, auch wenn ihn keiner sehen kann. Weil Sangambo einfach unsichtbare Schläge abbekommt. Nur unser kleiner Jacko kann ihn erkennen mit seinen Alien-Augen, weil er, wie er sagt, das ist seine einzige große Stärke. Ja, aber spüren kann ihn keiner, weil er sich einfach so schnell bewegt und mit der Energie des Gottes und so weiter können sie nicht mal seine Energie aufspüren. Aber Son Goku ist da, er scheint Sangambo zu besiegen, der auf Moro zufliegt. Und dann sagt Son Goku so, Moro, jetzt ist aber hier alle Tage Abend, jetzt sind wir beide dran. Aber Moro sagt, nee, ist nicht. Guck mal, der Typ hier steht noch da hinten. Und ich habe ihn ein bisschen aufgewertet. Mit noch mehr Energie ausgestattet geht Sagambo auf Piccolo und Son Gohan los oder will losgehen. Dann springt Son Goku dazwischen und sagt, nee, ich bin dein Gegner. Kämpf mit mir. Als Super Saiyajin Blue fängt er dann an, gegen Sangambo zu kämpfen, dessen Energie im Laufe des Kampfes immer weiter gesteigert wird von Moro, bis er quasi ein aufgeblähter Energieprotzen ist, wo Sagogo sagt, nee, du setzt nicht noch mehr Energie ein, dein Körper hält das nicht aus, pass auf, sonst platzt du noch, Junge. Also das, was meine Großeltern immer gesagt haben, wenn ich gegessen habe, dein Körper hält nicht mehr aus, pass auf, sonst platzt du noch, Junge. Aber Moro ist das egal, er schießt immer mehr Energie in den Körper von Sagambo ein, bis dieser auf einmal stehen bleibt und ja quasi explodiert. Also nicht ganz explodiert, aber halt Körperflüssigkeiten schießen aus seinem Kopf heraus, er verliert das Bewusstsein und fällt tot um. Daraufhin ist der Weg frei für den Kampf Son Goku gegen Moro, aber Moro sagt, Moment, hier in der Form hast du doch gerade nicht die Attacken gemacht, als wir dich nicht sehen konnten. Zeig mir mal deine wahre Kraft. Und Son Goku sagt, ja, mache ich. Und verwandelt sich in den dunkelhaarigen Ultra-Instinkt, die dunkelhaarige Ultra-Instinkt-Form, also nicht die silberne, und nennt diese Form anschließend Ultra-Instinkt Omen, was, glaube ich, im Kanon das erste Mal ist, dass diese Form diesen Namen erhält. Den Namen kennen wir natürlich inzwischen schon. Aber hier kommt es her, das ist der Ultra-Instinkt Omen, die Vorstufe zum richtigen Ultra-Instinkt mit den silbernen Haaren. Und das ist das Ende des Kapitels.
Jo,
was habt ihr denn zu diesem Kapitel zu sagen?
Ich finde die Szene, wo Piccolo und Son Gohan zurückspringen, geil. Dieser Rückwärtsflickflack, erinnert hat ganz kleine Vibes an Namek.
Ja, wo Son Gohan und Krillin das gemacht haben, ne?
Genau.
Ja, generell finde ich das großartig, wie die beiden im Einklang miteinander kämpfen, so richtig als Doppelspitze. Das finde ich richtig gut.
Ja, na, also das ist wieder einer von diesen Callbacks, die richtig gut tun im Manga. Das Problem ist, dass der Manga dann eben in dieses Spät-Dragon Ball Z reinrutscht, was mir überhaupt nicht gefällt, und zwar nur Son Goku kann rocken und nur Vegeta können rocken.
Ja.
Alle anderen können nichts mehr rocken. Und das kotzt mich immer mehr an.
Ja.
Ich finde es so schade. Jetzt hat man da die großartige Kombi Gohan und Piccolo zusammen, die wirklich sich da austoben. Und sie packen es nicht. Okay, müssen es ja nicht. Aber dann muss natürlich Son Goku kommen und das reißen. Und das ist mittlerweile so langweilig.
Ja, das gibt sogar eine Stelle im Manga, die kommt, glaube ich, sogar später, wo selbst Piccolo traurigerweise das wirklich sagt, dass sie die Schwelle von Son Goku und Vegeta nicht mehr erreichen und wozu sie dann überhaupt noch da sind, um die Erde zu beschützen.
Ja, und es ist so schade. Das ist das, was ich vorhin meinte, das können wir jetzt gerne mal ausführen. Ich habe es im vorhergegangenen Manga mit Naruto und One Piece und so verglichen, wo jeder Charakter, der nicht Ruffy oder Naruto ist, sondern auch Nebencharakter, aber trotzdem zur Crew gehört, zu den Kämpfern gehört und so weiter, eine Eigenart hat, jeder hat seine spezielle Kampftechnik und jeder bekommt in jedem Arc einen eigenen Miniboss quasi, wohingegen denn Ruffy oder Naruto gegen den Hauptboss kämpfen. Und es funktioniert in diesen beiden Stories. Ich vergleiche es nur mit denen, weil es gibt bestimmt noch mehr Animes, die das hinbekommen und so weiter, aber das sind so die, die ich kenne, wo das funktioniert. Und jeder hat seinen eigenen Kampf und jeder schafft auch seinen eigenen Kampf, jeder wächst über sich hinaus und so weiter. Und ich habe es im Vormanga so gelobt, dass die endlich was zu tun kriegen, dass sie da genau den richtigen Weg gehen, dass jeder der anderen Z-Kämpfer auch mal was zu tun kriegt. Aber hier wird das alles negligiert mit den üblichen, in der letzten Sekunde, wenn alles verloren ist, taucht Son Goku auf und besiegt mit zwei Handschlägen die Gegner, gegen die anderen verloren hätten und so weiter. Nur um zu zeigen, wie stark Son Goku inzwischen ist. Das funktioniert, das kann man machen. Hat man damals in der Namek-Saga gemacht, hat man in der Saiyajin-Saga gemacht, aber da hat es auch storytechnische Gründe gehabt, warum man das so gemacht hat. Weil bis dahin die anderen Charaktere die Hauptcharaktere waren und Son Goku tauchte gar nicht auf. Hier ist es aber so, dass Son Goku und Vegeta trotzdem immer noch auftauchen. Nicht 24/7, aber sie sind immer noch zu sehen. Es ist nicht, dass sie einfach irgendwann wiederkommen, sondern sie sind eigentlich nie weg. Vor allem nicht mit der momentanen Teleportation. Und deswegen funktioniert das hier nicht im Storytelling. Ja, es ist, wie es damals in Dragon Ball gemacht wurde, aber es funktioniert nicht mehr. Und der Weg bis dahin war so gut, dass jeder, wie der Manga sagt, jeder kämpft auf seine Weise. Das war so gut, das hat funktioniert. Lass den doch auch die Kämpfe mit den Minibossen gewinnen. Gebt denen was Besonderes zu tun, gebt denen spezielle Fähigkeiten, die dafür sorgen, dass sie diese Kämpfe bestehen. Aber nein, am Ende muss Son Goku kommen, bis auf Krillin, der seinen Gegner noch selbst besiegt hat, muss aber alle anderen retten vor den Gegnern, die sie da haben. Und das hat mich extrem angekotzt.
Das ist eine Langzeitkrankheit von Dragon Ball, sowohl in der Serie als auch in den Filmen.
Ja, und das ist, normalerweise würde ich da jetzt nicht so reagieren, aber die Tatsache, dass man hier suggeriert hat, nee, wir wachsen über die bisherigen Regeln des Dragon Ball Universums hinaus, machen es etwas moderner, machen es etwas anders und machen besseres Geschichten erzählen und geben den Charakteren auch mal was zu tun, dass man uns das suggeriert und versprochen hat und dann aber einen kompletten Rückzieher macht, nur um dann wieder die Son Goku Show abzuziehen. Das fand ich kacke. Lasst Son Goku und Vegeta gegen Moro kämpfen, den Hauptgegner. Alles gar kein Problem, aber lasst doch den Nebenfiguren, den anderen Charakteren auch mal Zeit zum Glänzen und nicht nur um 0815 Soldaten zu besiegen, sondern auch mal Gegner, die auf sie zugeschnitten sind. Ich glaube, damit habe ich alles gesagt, was Max auch auf dem Herzen lag, oder?
Ja, genau. Dann hat man da wirklich super Kämpferkonstellationen, so wie irgendwann im Manga hast du da das Tenshin Han, Yamchu und Shaozu kämpfen gegen einen Gegner, C17, C18 kämpfen gegen einen Gegner und man fiebert mit, aber dann muss unbedingt die Karottenfratze kommen und alle retten. Und das Das ist mittlerweile schon so ausgelutscht, dass es einfach keinen Spaß mehr macht.
Ja.
Vor allem, es ist auch quasi traurig, einfach zu sehen, wie alle Kämpfer von damals, wenn man sieht in Dragon Ball, ging es ja immer darum, stärker zu werden, um über sich selbst hinauszuwachsen, was ja die Turniere quasi das Ziel jeweils war. Kaum aber, dass die Gefahren noch größer werden, noch stärker und wirklich so ein paar Figuren herausstechen, sagen sich die anderen, wozu soll ich noch stärker werden? Die sind immer da, die werden uns immer beschützen. Son Goku ist immer derjenige, der Retter des Universums sein wird. Was sind dann wir für eine Rolle?
Ja.
Das ist so das Problem, was Dragon Ball hat. Krillin hat aufgehört mit dem Kampfturnier, ist Polizist geworden. Yamshu hat den Kampfcode an den Nagel gehangen, ist zum Sport gegangen. Tenshinhan, na gut, der ist selber ein Lehrmeister geworden. Chi-Chi ist Hausfrau geworden, ist keine Kämpferin mehr. Chaozu ist eh komplett in den Hintergrund gerückt. Mutten Roshi ist plötzlich aus dem Nichts stärker als sonst was. Kann es mit anderen Kämpfern aufnehmen, die wahrscheinlich doppelt oder dreifach so stark sind. Von C18 ist auch Hausmutter geworden. Na gut, die ist ein Roboter, vielleicht ist das irgendwas anderes. Von C17 hatte man gar nichts mehr mitbekommen und der schafft hier gegen Son Goku im Super Saiyajin Blue. Also das sind ganz, ganz komische Entwicklungsstränge.
Ja gut, also dass die meisten der Sachen wurden ja zum Turnier der Kraft quasi gemacht, dass alle irgendwelche Power-Ups erhalten haben, die keinen Sinn ergeben haben, nur damit man irgendwie eine Erklärung hatte, warum sie da auftauchen. Ich sag nur Muten Roshi, der es mit Jiren aufnimmt. Aber das würde ich nochmal beiseite nehmen, wenn es den Charakteren hilft, wieder Relevanz zu bekommen, was ja eigentlich der Sinn dahinter war. Aber hier sieht man, guck mal, im Turnier der Kraft hat man ja so ein bisschen auch das gehabt, wo jeder so auf seine Art so ein paar random Leute besiegt hat und so weiter. Sogar Muten Roshi was reißen konnte und alles. Dafür war das ja gedacht, da hat es funktioniert. Aber hier sieht man noch, ein Arc später und es wird alles wieder über Bord geworfen, um Son Goku den Sieg zu geben. Und so funktioniert das nicht. Also das ist, ich glaube, man kann zusammenfassen, es ist einfach frustrierend. Naja, aber
um wieder auf was Positives zu kommen, ich finde die Art und Weise, wie der Moro den Sakampo hochpowert, bis der halt in die Knie geht, einfach weil sein Körper mit der Energie nicht mehr zurecht. Ich finde die Idee richtig cool und da das Panel, wo man einfach sieht, dass der Körper zerbricht an dem Energiewall, das ist super gemacht.
Ja, Seite 86 war das, glaube ich, habe ich mal aufgeschrieben, wo er da richtig verzweiflungstechnisch wie so ein Energiezombie von hinten auf Son Goku zuspringt und so. Das ist schon ziemlich cool. Es hatte ein bisschen was von Spopovic und wie hieß der andere noch?
Ja, nicht Yakon.
Yamu? War das Yamu?
Ich glaube Yamu.
Yamu und Spopovic, die halt auch
der dünne Spopovic und der große Spopovic.
Der kleine Spopovic und der große Spopovic, die halt auch von Babidi aufgepowert wurden und so weiter. Hatte ein bisschen was davon, aber war hier natürlich noch deutlich drastischer und das fand ich schon ziemlich cool, ja. Und dann haben wir, ja, den Ultra Instinct Omen. Ich finde den immer noch, ist eine tolle Form. Ich hätte lieber die dunkelhaarige Form statt der silbernen Form an sich, also nur die dunkelhaarige, weil ich die eigentlich cooler finde, konzeptionell. Aber, ja, soll halt nicht sein. Trotzdem sieht er auch im Manga immer noch verdammt cool aus.
Ja, ja. Absolut.
Gut. Dann wäre ich beim nächsten Kapitel, falls ihr nichts mehr habt.
Ja.
Und wenn ich mich nicht irre, ist jetzt Vivi dran.
Genau. Moment. Das Kapitel heißt, der Ultra-Instinkt Omen ist aktiviert. Ja, also Son Goku kämpft im Ultra-Instinkt-Omen gegen Moro und es sieht anfänglich so aus, als hätte Son Goku die Oberhand, weil er ist noch schneller als sonst, sodass selbst Moro nicht mehr hinterherkommt. Er trifft ihn auch mehrmals, bis Moro ihn quasi an Händen und Füßen bewegungsunfähig macht. Man denkt so, haha, wenn ich jetzt verhindere, dass du dich noch irgendwie bewegen kannst, dann werde ich dich besiegen. Doch falsch gedacht, Son Goku kriegt die Fesseln gelöst und fordert halt Moro weiter raus, so ein bisschen seine Kräfte zu offenbaren, weil das war noch nicht alles. Ja, der Kampf geht halt weiter. Son Goku kann es weiterhin schaffen, gegen Moro zu bestehen. Die anderen sind natürlich vollkommen perplex von Son Gokus Schnelligkeit und Stärke. Er kann sogar mit Moro in einem Beam Clash standhalten und ihn sogar quasi besiegen. Doch im Endeffekt schafft es dann Moro doch, Son Goku irgendwie zu packen zu kriegen, ihm seine derzeitige Energie zu rauben, also diesen kleinen Energieschub. Das stört Son Goku aber irgendwie nicht wirklich. Er geht erneut in diesen Ultra-Instinkt Omen. Und währenddessen schauen Whis und Mirus schauen währenddessen den Kampf zu, während Mirus und der Orakelfisch weiter angelt. Und der hat nur Futtern im Kopf, während Whis Mirus so ein bisschen nach dem Training ausfragt und meint, und hat Son Goku den Ultra-Instinkten im Griff. Und er meinte so eigentlich nicht, also nein, ehrlich gesagt. Und was dann rauskommt, erfahren wir halt später.
Ja. Muss ich gerade ein bisschen blättern, um hinterherzukommen.
Ja, so ein bisschen, so wupp, wupp, wupp. Ja.
Ja.
Darf ich sagen?
Ja,
du hast früher schon gemeint, dieses ikonische Panel, wo eben das Son Goku auftaucht, um Krillin zu retten. Ich habe ein ganz anderes Panel, was mir gut in Erinnerung geblieben ist. Und das ist da, wo eben der Kapiteltitel auch steht, Seite 98, wo man Son Goku so schräg von unten sieht in der Aura, im Ultra-Instinkt-Omen, das schaut richtig fett aus.
Mhm. Durchaus auch. Ist dem ja sogar recht ähnlich. Aber generell finde ich so die Panels, wo Son Goku im Ultra-Instinkt gezeigt wird, sind eigentlich alle toll. Also das macht schon was her, diese Form, ja. Der Kampf, also eigentlich besteht das Kapitel ja eigentlich nur aus dem Kampf Son Goku-Omen gegen Moro. Und ich finde, der Kampf hat richtig Spaß gemacht. Gerade im Vergleich zu, kleiner Spoiler, zu den aktuellen japanischen Manga-Kapiteln, die Kapitel 79 und 80 sind ein fortlaufender Kampf von zwei Charakteren, die keine Sau interessieren. Neue Charaktere, die nur da im Manga auftauchen. Und die Kapitel heißen sogar Punkt, Punkt, Punkt gegen Punkt, Punkt, Punkt Teil 1 und Punkt, Punkt, Punkt gegen Punkt, Punkt, Punkt 0, Teil 2. Und echt? Es sind zwei volle Kapitel mit Charakteren, die keine Sau interessieren, wo nur gekämpft wird. Und es war so schweinelangweilig die letzten Monate. Also der Manga, im Moment hat er in Japan eine richtige Durststrecke, aber mal gucken, ob der sich da nochmal fängt. Da war dieses Kapitel mit diesem Kampf, der wirklich unterhaltsam war, eine Freude zu lesen, muss ich zugeben.
Zumal ich mir auch vorgestellt habe, wie es ist, wenn das animiert wäre. Man hat wirklich so im Kopf durchgehen können, wie würde das im Anime aussehen, wie würde das in der Bewegung aussehen. Das war schon sehr witzig gewesen.
Und teilweise kann man die Bilder, glaube ich, 1:1 zum Storyboard für ein Anime umfunktionieren. Da ist Toyotaro halt gut drin, wenn ich auch finde, dass er nicht so gut ist wie Toriyama. Toriyama schafft es halt in wenigen Panels, die Dinger so gut zu machen, dass man denen folgen kann. Und Toyotaro braucht halt recht viele Panels, um zu zeigen, was im Kampf passiert. Da ist er nicht auf einer Stufe mit Toriyama, das haben wir aber schon öfters mal angemerkt. Trotzdem war es sehr unterhaltsam. Also rein vom Kampf her ein wirklich gutes Kapitel.
Ja, schon. Ich finde ja die Techniken, die da eingesetzt werden, das ist wieder richtig abwechslungsreich. So wie zum Beispiel, du hast den Son Goku, der so dieses Air-Punching macht, um auf Entfernung zu kämpfen, was richtig cool ist. Aber nicht nur Energiegeschosse, sondern wirklich, er benutzt die Luft zum Kämpfen.
Wobei es seltsam cool ist, dass da irgendwie keiner weiß, was er da macht und wie er das kann, wo er das eigentlich schon oft gemacht hat. Schon als Kind im Turnier, im Kampf gegen Shichi im Turnier, später als junger Erwachsener und so weiter. Da war auch Piccolo und dabei.
Und bei Jiren.
Also eigentlich müssten sie diese Technik von Son Goku kennen.
Der wird wahrscheinlich der Toyotaro vergessen haben. Im Fall, die Demenz vom Toriyama wird langsam abfärben auf den Toyotaro, von daher.
Oder Toriyama hat das so geschrieben. Nee, wobei der Moro-Arc soll tatsächlich irgendwie 95% Toyotaro sein.
Okay.
Also,
oder zum Beispiel
ja.
die Techniken von Moro, dass er vom Son Goku eben die Hände und Füße eben in so einen Energieball einsperrt, um ihn anzugreifen, so wie als wenn der Son Goku auf einer Streckbank festgeschnallt wäre. Das ist da richtig, richtig cool.
Ich habe mich an die an das Training bei Meister Kaio erinnert, wo er ihm diese Gewichte an Hände und Füße gemacht hat.
Okay.
Die, das war später im Turnier in der Buu-Saga, wo er trainiert hat und dann der andere Kaio dazu kam und dann gesagt hat, oh, das ist ja nix, ne? Und Meister Kaio dann sagt, ja, gib ihm doch schwere Gewichte. Und dann macht er ja zack und dann Son Goku ja schwere Gewichte dran und sagt, oh, das ist viel zu schwer. Und der andere Kaio, ja, siehste, deiner kann gar nichts. Und Meister Kaio sagt, ja, dann mach doch einfach Super Saiyajin. Ah, oh, jetzt funktioniert, super. Mm. Daran habe ich mich erinnert gefühlt, rein optisch.
Okay. Oder zum Beispiel, was wird denn noch? Genau. Da Moro bedient sich ja danach dem Phantombild-Trick und der Son Goku so lässig, den Trick kenne ich schon.
Ganz ehrlich, ich habe im ersten Moment nicht gleich gesehen, dass das ein Phantom ist. Ich habe mich nur gewundert, warum dreht er sich um? Und dann so, ach so, okay, das war nicht der echte Moro.
Das war sein böser Zwillingsbruder. Maro.
Goro.
Mimo.
Boris. ich finde die kurze Unterbrechung mit Beerus sehr charmant, um den harten Kampf zu unterbrechen, dass man immer wieder auf Beerus Planeten schwenkt, der einfach am Angeln ist und sagt, ah, ich habe Hunger, interessiert mich alles nicht. Ja, lass ihn doch sterben, ist mir auch egal. So, es ist auch wichtig für die Story, weil Beerus ist natürlich immer noch die unerreichte Nummer 1, von den Eggen jetzt mal abgesehen, um zu zeigen, ja, den gibt es, der kriegt das auch mit, es ist ihm nur einfach scheißegal, damit keiner sagt, ja, warum holen die nicht einfach Beerus dazu, um ihn zu besiegen, ne? Ja.
Das wird, glaube ich, später erklärt, warum sie sich nicht einmischen dürfen. Wobei
ja. Naja, das wissen wir ja sowieso, ja. Aber ja.
Wobei mir aber die Frage aufkommt, was wäre, nur mal jetzt gedankenspielerisch, Moro besiegt Son Goku den ganzen Kram, mal so rein spielerisch nur im Kopf, frisst alle Planeten und geht dann auf die Götter los.
Ja, dann würden die sich natürlich verteidigen. Beziehungsweise irgendwann würden sie dann einschreiten, wenn die Zerstörung der Planeten über die natürliche
Auslese?
Nee, die natürliche Ordnung hinausgeht. Ne? Also irgendwann, wenn die sagen, okay, jetzt ist aber doch zu viel, jetzt müssen wir einschreiten, dafür ist Beerus ja auch da, um das Gleichgewicht zu erhalten, in der einen und der anderen Richtung. Der Kaioshin kann ja auch neues Leben erschaffen, dafür ist er ja da. Aber bis zum gewissen Ausmaß, was Zerstörung angeht, gehört es natürlich einfach zum natürlichen Leben mit Lebewesen dazu, von daher dauert das, bis sie einschreiten. Ja, aber trotzdem finde ich es gut, dass man hier zeigt, ja, die sind da, die kriegen das auch mit, ist ihnen nur scheißegal. auf 141, also quasi die letzte Seite, ja, es ist die letzte Seite, finde ich es sehr gut dargestellt, dass das hier nicht der dumme Anime-Goku ist, sondern dass das hier durchaus mehr der Z-Goku ist, weil auch wenn Son Goku natürlich keinen Harvard-Abschluss bekommt, ist er trotzdem nicht doof. Der kombiniert hier mit Moro gegenüber und sagt er, ja, guck mal, wenn du schon Zeit schinden musst, damit ich schwächer werde und meine Energie verbrauche, heißt das ja, dass du im Umkehrschluss gegen mich in meiner vollen Kraft nicht ankommst. Also muss ich einfach nur alles geben. Was natürlich ziemlich smarte Schlussfolgerung ist, die ich dem Anime-Goku nicht zutraue. Der würde eher da stehen und sagen, ich weiß nicht, wie man bis 3 zählt. Ja.
Komm, lass uns noch ein bisschen spielen.
was ist Küssen, genau. Von daher, ja, finde ich das gut, dass wir im Manga doch eher das Erbe vortragen von Z und nicht von Super. Ja, habt ihr noch was zu dem Kapitel?
Na, aber ich hab was zum Ende des Kapitels. Und zwar, man sieht ja jedes Mal, wenn so Kapitelwechsel ist, so kurze Steckbriefaufnahmen von den ausgebrochenen Gefängnismitglieder schon im 12. Manga-Band war das da voll. Und ich finde es cool, dass sie jetzt an die Kamera zurückziehen und man im Prinzip die galaktische Patrouille beobachtet, wie sie diese Steckbrieffotos machen.
Ach so, ja.
Ich finde das so ulkig.
Das stimmt. So, und jetzt bitte nochmal zur Seite drehen. Dankeschön. Gut, Max, dann deine Aufgabe, das letzte Kapitel.
Okay, Kapitel 60. Meruses Fehleinschätzung.
Meruses.
Ja, wie willst du das sonst aussprechen? Meruses.
Die Fehleinschätzung von Merus.
Tja, Frau von Teichmann, da hättest du die mir ins Zeug legen können beim Titel. Egal, auf alle Fälle 60. Kapitel. Der Kampf zwischen Son Goku und Merus geht weiter. Moro geht weiter. Das Problem ist, der Kampf verkommt immer mehr zum Gebrüll, wofür Dragon Ball Z ja so bekannt ist. Also sie schreien sich praktisch die Lunge aus dem Körper und machen so einen Aurenkampf, wo es schon ein bisschen spektakulär ausschaut, aber es ist halt wieder nur more of the same. Son Goku zieht im Verlauf des Kampfes immer mehr den kürzeren. Kameraschwenk immer wieder zu Vegeta, der auf dem Planet Yadrat weiterhin die Techniken lernt, um Moro zu besiegen. Die Zeit wird knapp, er hat alle Techniken gemeistert. Um zurück zur Erde zu kommen, braucht das Raumschiff der galaktischen Patrouille, ich glaube, mindestens 8 Tage oder so. Das ist natürlich zu knapp, deswegen bittet Vegeta den Pilates, ihm die momentane Teleportation beizubringen. Der sagt, ja, das dauert aber ein bisschen länger. Er sagt, er schafft es in Rekordzeit und er wird die Technik schon mit dem Son Goku abnehmen, weil er benutzt sie nur das eine Mal, er braucht sie dann nicht mehr. Und das Kapitel endet eben dann auch damit, dass er rechtzeitig die momentane Teleportation gemeistert hat und sich zur Erde teleportiert und um Son Goku beizustehen und verwandelt sich daraufhin in den Super Saiyajin Blue Plus Extra mit Cheese.
Was?
Extra Cheese und Käse, bitte. Noch ein paar Jalapenos oben drauf.
Super Saiyajin Blue Royal TS mit Käse.
Genau. Das ist... Irgendwas stimmt doch mit dir nicht, Max. Ja, und dann stürmt auf Moro los und das Kapitel ist zu Ende. Das nennt man auch einen Cliffhanger, habe ich gelernt. Ich als Journalist.
Darf ich zuerst?
Ja, dann mach doch. Dann mach, ja. Vivi.
Es gibt einen wirklich schönen Satz, relativ am Ende, wo gesagt wurde, wie geht...
Darf ich zuerst? Wir gehen ganz zum Ende.
Nein, ich möchte das aber gleich sagen, weil ich den Satz sehr, sehr schön finde. Und zwar sagt er, der eine Yadrat, ja, wie geht, der hat da voll schnell gelernt. Er ist wohl wirklich ein Genie. Und dann sagt der Ober-Yadrat, nein, das ist das Ergebnis altes Trainings. Vielleicht ist er auch ein Genie, aber eines, das aus harter Arbeit entstanden ist. Weil wir wissen ja, Son Goku ist ein Wunderkind. Der kriegt das irgendwie immer alles hin. Und Vegeta muss sich das alles immer hart erarbeiten.
Ja. Wobei,
ja, deswegen mag ich ja das Panel, wo er in der Mülltonne auftaucht. So. Das ist so großartig, wie er rausschaut. So, verdammt, war wohl nix. Da stelle ich mal wieder den Santiago Ziesma als Sprecher vor.
Wobei, ich würde es eigentlich ein bisschen umdrehen, weil eigentlich ist Vegeta das Wunderkind, der mit einer hohen Kampfkraft geboren wurde, der schon früh als zur Elite gehörte, der eigentlich über einen anderen steht. Und Son Goku war halt nie etwas Besonderes, auch in jungen Jahren nicht, also was Kampfkraft und so weiter angeht. Der hat sich das ja eigentlich erarbeitet. Vegeta hat erst angefangen mit dem Training, nachdem er auf Son Goku getroffen ist. Der eifert Son Goku ja eigentlich nur hinterher und übertrifft ihn auch, was das Training angeht und so weiter. Aber Vegeta ist eigentlich das Genie, was die Voraussetzung hat, Son Goku eigentlich in 1 zu übertreffen. Er ist eigentlich, er ist zwar immer hinten dran, weil Son Goku irgendwie immer es schafft, die nächste Stufe vor ihm zu erreichen, aber Vegeta schafft es immer leichter und immer schneller, dieser Stufe hinterherzukommen. Deswegen, Vegeta, eigentlich ist Vegeta das Wunderkind, Der hat nur das Problem, dass, keine Ahnung, Son Goku noch wunderlicher ist. Son Goku ist halt der Hauptcharakter, das ist sein Problem. Aber von der, vom Talent her steht Vegeta über Son Goku. Aber ich weiß, was du meinst. Ist auch in Ordnung. Ich habe mir hier wieder aufgeschrieben, Spirit. Dass ich das immer noch beknackt finde, dass man das nicht einfach Geist genannt hat. Und ich fand die Tatsache, wo wir noch bei Vegeta sind, dieses Jahr, dann muss ich jetzt die momentane Teleportation lernen, nützt ja nichts. Irgendwie muss ich ja da hinkommen. Gepaart mit, ja, aber ich werde die Attacke nur ein einziges Mal einsetzen. Danach ist sie mir egal und ich werde auch vergessen, wie es funktioniert. Ich möchte Son Goku seinen Spezialmove nicht wegnehmen. Wo ich mir sage, oh Gott, was ist denn das für ein dummes Schreiben? Also das ergibt doch vorne und hinten keinen Sinn. Also das ist einfach nur, okay, wie kriegen wir Vegeta auf die Erde? Der muss jetzt, momentan kann er eigentlich, ja gut, dann setzt er die einmal ein, aber nur dieses eine Mal mit der Begründung, er will das so. Das ist doch eine Scheißdreckerklärung.
Einfach gemacht. Keine großartige Erklärung, einfach so, ja, was ist jetzt?
Vor allem, das ergibt da keinen Sinn, weil später sagt ja der Arne Dicke Yadratiana, der Placebo oder wie er heißt, er kann den Vegeta sehr wohl auf die Erde teleportieren, er bricht eben nur da die Gesetze seines eigenen Planeten, aber es ist halt ein Notfall. Von daher war es im Prinzip umsonst, dass das lernt, ja. Nur wahrscheinlich, dass die Fans wieder denken, oh, ist doch geil, Vegeta kann die momentane Teleportation, das ist so geil.
Absolut unnötig und es ist einfach nur dumm. Also das hat mich richtig aufgeregt. Also
ja. Vor allem, es war immer der Spezialmove von Son Goku. Es konnte kein anderer. Vegeta hat doch zum Beispiel gesagt, er will nicht den gleichen Ultra-Instinkt erlernen wie Son Goku, er will was Eigenes machen.
Ja, ja.
Und es ist immer Vegeta, er will Son Goku nicht kopieren, er will immer eine andere Technik, die besser ist als das, was Son Goku kann.
Ja, das im Fortlauf des Mangas geht man da auch weiter drauf ein und das funktioniert auch, aber hier in diesem Fall von, okay, ich erlerne jetzt die gleiche Attacke, aber ich werde sie nur ein einziges Mal einsetzen, weil in der Zukunft werde ich die bestimmt nie wieder brauchen, das ist einfach nur dumm. Einfach nur dumm. Auch wenn es lustig ist, wie er die Attacke erlernt und plötzlich in der Mülltonne landet und so weiter, da musste ich lachen, gebe ich zu. War lustig.
Das ist ein super Panel. Das ist mein Lieblingspanel in dem Manga.
Habe ich ausgedruckt, hängt bei mir über dem Bett. aber trotzdem inhaltlich Blödsinn. Einfach nur Blödsinn. Ja, habt ihr noch was?
Ja. Dieses eine spezielle Panel von Vegeta, das schon wieder so ein leichtes Foreshadowing ist, denn wir wissen, wenn Vegeta den Daumen hochreckt und auf sich zeigt, wird der Kampf nicht zu seinen Gunsten siegen.
Ich würde so weit gehen und sagen, wenn Vegeta da ist, wird der Kampf nicht zu seinen Gunsten ausgehen. Also welchen Kampf hat Vegeta schon mal gewonnen? Aber ja, so viel dazu.
Immer der Daumen des Versagens.
Zeigt der Daumen nach oben, wird man dich loben. Wird man
dich loben.
Ja, ich wäre durch.
Jo. Etwas Lustiges noch zum Schluss. Besondere Bonusseiten, Autogrammkarten. Ich finde, das ist nett.
Ja, aber ich habe mich aufgeregt, dass ich glaube, das sind Autogrammkarten, die Toyotaro halt für den Zweck gezeichnet hat. Und das eine war für Autogrammkarten in Frankreich und das andere für Autogrammkarten in Deutschland.
Ja.
Und warum werden die Deutschen mal wieder mit Lederhosen und so weiter? Das sind Bayern, das sind keine Deutschen, das ist ein Unterschied. Wir sehen nicht aus wie die Bayern.
Das ist das Bild von euch. Ihr seid die Crowds, das ist einfach so.
Das ist so bescheuert.
Ja.
Mit Bier und Wurst
so
in der Hand.
Die Franzosen sind die Froschfresser, das ist einfach so. Und die Österreicher sind die Besten von alle, das ist einfach so.
Ja, aber das sind auch wirklich Franzosen. Ja, ja. Aber das, was Son Goku anhat, das ist nicht deutsch, das ist bayerisch. Bayern gehört nicht zu Deutschland. Wir haben 15 Bundesländer, nicht 16. Das ergibt gar keinen Sinn.
Wirst du mir jetzt sagen, dass der Bulle von Tölz nicht in Deutschland spielt?
Richtig, der spielt in Bayern. Merkt man am Sprachfehler.
Kleiner Fun Fact: Die Autogrammkarte, die habe ich zu Hause in Farbe und Signatur.
Ah. Oh, cool.
Er war damals bei der Leipziger Buchmesse vor 3-4 Jahren gewesen.
Ah, da war das, okay.
Ja. Aber leider ist es nicht handsigniert von ihm, es ist nämlich eine gedruckte Karte. Oh. Darüber bin ich immer noch stinksauer, weil es wurden nur die ersten 20 vorgelassen und natürlich gab es welche, die einfach mal 5-6 Stunden vorher bei der Leipziger Buchmesse sich angestellt haben. Und wenn du
verdammt nochmal von... Das waren die richtigen Fans, Vivi. Ja, du bist doch kein richtiger Fan.
Ich komme aus Berlin, ich muss auch noch arbeiten, tut mir wirklich leid. Und dann natürlich noch die Aussage von
dem... Arbeiten tut man ja nur in Berlin.
Ja, und dann die Aussage... Ja, und dann die Aussage von dem Veranstalter, ja, dann komm doch morgen wieder. Ich bin morgen nicht in Leipzig und ich habe nur eine Karte für einen Tag.
Was das, aber ich habe ihn dafür gesehen. Jetzt, was das Ulkige ist, André, man hat jetzt jedes Mal gehört, wenn die Vivi auf den Tisch geklopft hat und hat das ganze Mikro gewackelt.
Genau.
Das ist, kennt ihr noch früher die Werbung von den Brettspielen von Mattel, wo immer so ein Junge gegen so einen Gong gehauen hat? Mattel. Ja,
Mattel präsentiert.
Nee, aber ist zwar nur eine gedruckte, aber eine sehr schöne Karte.
Na,
ja, ich wollte meinen Frust mal kurz loslassen.
Ja, danke für diesen Einblick in dein berlinerisches Leben. Dann lass uns doch mal Bewertungen in den Äther werfen. Ich fange einfach mal schnell an, weil ich mich sonst immer zuletzt nenne. Jetzt fange ich mal an. Ich finde, der Manga...
Darf ich noch was zum Manga selbst sagen, bevor wir bewerten?
Vivi, hau noch mal auf den Tisch, bitte.
Und zwar folgendes etwas, was mir jetzt an, also ich weiß nicht, ob das in die vorherigen Mangas auch so extrem war, aber etwas, was mich sehr, sehr gestört hat, ich glaube, ich muss mir bald eine Lupe kaufen, um überhaupt die Sprechblasen richtig zu lesen. Der Text wird immer, immer kleiner, die Sprechblasen werden größer, aber der Text wird immer kleiner. Da hat man eine Sprechblase und dann stehen da fünf Sätze drinnen und die sind aber so minimiert, dass rechts und links noch 5 Zentimeter Platz ist und du dann denkst, oh mein Herrgott, kannst du das nur ein bisschen größer machen? Was macht der Typ, der Mensch, der Korrektur liest? Kann der nicht das ein bisschen größer machen?
Das regt mich ja in jedem Manga auf. Wir sind jetzt bei Manga 13, deswegen habe ich es nicht extra nochmal erwähnt, aber es hat mich auch hier wieder aufgeregt, dass wir riesige Sprechblasen mit winzigen Textdingern haben, wo man das Ding 5 Zentimeter vor die Nase halten muss, um überhaupt erkennen zu können, was da steht. Es regt mich auf, gerade wenn man das im Vergleich zum alten Manga, zum Originalmanga hat, wo das einfach perfekt ausgefüllt war von der Größe und so weiter. Ich verstehe nicht, warum man das mal... Ich habe ja deswegen extra damals Jürgen Seebeck gefragt, der gesagt hat, ja, der Übersetzer kann dafür nichts, das macht alles der Lektor oder der Redakteur, besser gesagt.
Der Mensch, der Korrektur liest.
der setzt das um und setzt das fest und so weiter. Und ich glaube, Jürgen hatte damals gesagt, dass das halt ein extra Schritt ist, das auf der Größe anzupassen. Und den spart man sich hier wohl. Und es ist nach wie vor im Band Nummer 13 ein riesiger Minuspunkt für diesen Manga, der jedes Mal wieder ärgerlich ins Auge stößt.
Ja.
Ja, schließe ich mich an. Aber trotzdem möchte ich inhaltlich noch was dazu sagen, mein Fazit. Der Manga war unterhaltsam, war ein guter Band, war nicht der beste Manga, aber war ein guter Band. Ärgerliche Sachen wie Son Goku rettet den Tag, so was die Story angeht, sind halt drin. Gibt auch einen Punktabzug für mich, aber trotzdem war der Band unterhaltsam, konnte man gut weglesen, hatte keine Längen, sogar der Kampf gegen Moro war unterhaltsam. Wenn man sich die aktuellen japanischen Kapitel durchliest, ist es sogar ein Befreiungsschlag davon, hier gute Kämpfe zu lesen, weil das ist wirklich der letzte Rotz, was da gerade passiert. Von daher würde ich sagen, knapp überdurchschnittlich 6 von 10. Ihr dürft jetzt beide einmal Jo sagen.
Jo.
Gut. Max?
Ich schließe mich im Prinzip dir fast völlig an. Also du sagst schon, der ist ein richtig starker Manga. Ich finde am Anfang wesentlich besser als eben gegen Ende. Also sobald da Son Goku im Manga auftaucht, stürzt bei mir die Begeisterung definitiv ein bisschen ab. Und auch, dass immer mehr im Verlauf des Mangas die anderen Figuren, wo eben, also du hast gesagt, im 12. Manga-Band war es so, dass die anderen Krieger der Erde viel mehr zu tun gehabt haben. Und das hätte ich mir da eben auch so noch gewünscht, weil man ja auf dem Frontcover noch alle in Action-Pose gesehen hat. Aber Es soll halt leider nicht sein. Dragon Ball ist mittlerweile die Son Goku und Vegeta Show, traurigerweise. Und ich finde schon, dass man da aus dieser Grube nicht wieder rauskommt und einfach die anderen auch was zum Machen lässt. Wie heißt der? Ultra Instinct Omen? Ja, ist eine super coole Idee. Ich weiß nicht, ist das schon irgendwann einmal aufgetaucht? Wahrscheinlich schon.
Ja, natürlich, im Turnier doch schon.
Vergessen. Okay, dann habe ich es nur wieder vergessen. Ich hab ja schon die Toriyama-sche Demenz eingehandelt, von daher, was soll's. Was wollte ich noch sagen? Ja, die Callbacks sind großartig, die im Manga vorkommen, sind aber ein bisschen wenig und deswegen, ich gebe dem Manga-Band 5 von 10. Positiv möchte ich nur anmerken, ich habe jetzt in meinem Kopf endlich die passende Stimme für Moro gefunden und ich höre den jetzt wirklich immer so und ich hoffe, wenn es irgendwann eine Anime-Umsetzung gibt, spricht da der Typ Moro.
Wer denn?
Wer denn?
Peter Flechtner.
Peter Flechtner?
Wer war das nochmal?
Peter Flechtner, hier, ich wollte gerade Bruce Willis sagen, Ben Affleck, eigentlich jeder, der jemals vom Mikro in einem Film zu sehen war, wurde mal von Peter Flechtner gesprochen.
Dragon Ball Bezug, vielleicht General Blue in Dr. Slump oder Cooler in den Filmen.
Ach, ihn, wie sagtet ihr, das Talent, das irgendwie immer irgendwo eingesetzt wird, wenn mal irgendwelche Nebenfiguren besetzt werden sollen?
Nicht nur Nebenfiguren, auch also vor allem Serienbereich Hauptfiguren, also der spricht eigentlich jeden weißen Mann um die 40.
Aber das ist so richtig cool.
Hat er nicht im Broly-Film einen der Saiyajin gesprochen?
Ja, den Lauch-Saiyajin.
Den Lauchkopf, genau.
Den Chris-Saiyajin.
Mit einem Floater.
Ja, oder Cooler halt. Keiner ja,
also ich könnte mal richtig gut vorstellen, dass er den Moro spricht.
Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt. Weißt du, wen ich mir gut auf Moro hätte vorstellen können, der aber leider kürzlich verstorben ist?
Ecki Belle.
Genau.
Ja.
Der
Smoker gesprochen hat.
Richtig, den hätte ich mir gut vorstellen können, aber der ist leider vor ein paar Wochen verstorben. Der gute Ecki Belle. Aber den hätte ich mir gut vorstellen können mit seiner rauchigen, männlichen Steven Seagal-Stimme. Egal, sind wir mal gespannt, was kommt. Vivi, dein Fazit bitte noch.
Ja, also Manga war ganz interessant zu lesen. Wie gesagt, es war auch mal schön, wieder die anderen mal kämpfen zu sehen. Aber wie es halt in Dragon Ball scheinbar langsam üblich wird, kommt zum relativen Ende des Arcs die allgemeine Dragon Ball Krankheit. Alle Charaktere, die etwas getan haben, werden ausgetauscht gegen Hauptcharakter Son Goku und jetzt auch Vegeta. Diese Plot Holes in diesem Manga sind selbst für mich nicht ganz nachvollziehbar gewesen. Wie ich schon sagte, mit der Teleportation, dass jetzt Vegeta plötzlich doch gesagt hat, nee, ich will das jetzt doch selber lernen. Anstatt
und sie einfach klopft mal wieder auf den Tisch.
Nein, ich klopfe nicht auf den Tisch, der wackelt aber. Im Großen und Ganzen war der Manga ganz gut, aber es sind halt die typischen Krankheiten, die da drin vorkommen. Und ich gebe eine 5 von 10.
Ja.
Sehr gut.
Sehr gut. Damit haben wir den Manga besprochen. Ihr könnt den Manga kaufen, der ist überall im deutschen Handel erhältlich. Demnächst besprechen wir auch den 14. Band. Natürlich sollte dieser Manga in keiner Sammlung fehlen, die bereits mit Dragon Ball angefangen hat. Denn selbst wenn er eigentlich relativ durchschnittlich war, oder knapp überdurchschnittlich in meiner Bewertung, setzt es die Story natürlich fort und wir freuen uns natürlich auch, wie es weitergeht. Ich weiß natürlich, wie es weitergeht. Max weiß es nicht. Max weiß aber auch nächste Woche nicht mehr, was hier passiert ist. Von daher ist das überhaupt nicht schlimm.
Das wird er wahrscheinlich so sehen.
Bevor wir zum Abschluss kommen, lassen wir noch einmal die Eckdaten runterrasseln und dann hören wir uns gleich nochmal wieder.
Hey, ihr da. Hier spricht Vegeta, der Prinz der Saiyajin. Hört mal genau zu. Kennt ihr schon den Kamehameha-Podcast? Den findet ihr nämlich auf www.kame-hame-h.de.
Und bei Spotify, bei iTunes, auf YouTube und...
Hör auf, mich zu unterbrechen!
Entschuldigung.
Das, was Kakarott gerade sagte. Außerdem findet ihr auf der Website Verlinkungen zu Facebook, Twitter, Instagram...
Und der Kamehameha-Podcast-Android-App, die ich übrigens sehr empfehlen kann.
Willst du jetzt hier übernehmen, oder was?
Von mir aus? Also... Auf der Webseite könnt ihr jede einzelne Folge anhören, kommentieren oder eure Grüße in dem Gästebuch hinterlassen. Außerdem findet ihr dort noch die Kontaktdaten und den RSS-Feed. Habe ich noch was vergessen?
Ja, zum Beispiel, dass man über mail@kame-hame-h.de Kontakt aufnehmen oder eine Sprachnachricht über den Voicemail-Button versenden kann. Darüber hinaus gibt es noch die Facebook-Gruppe sowie den Discord-Server von Dragon Ball Deutschland. Und nicht zu vergessen, sollte man dem Podcast was Gutes tun wollen, kann man ihn sogar auf Patreon unterstützen.
Das sind mir einfach zu viele Infos, das kann ich mir ja nie alles merken.
Und deswegen bin ich die Nummer 1 im ganzen Universum.
Ha, na, das wollen wir doch nochmal sehen.
Na komm, zeig mir, was du kannst.
Tö. Und damit haben wir wieder ein Loch im Dach. Ist es nicht schön? Ist es alles wie früher?
Und Chris ist nicht da zum Reparieren.
Der ist schon Dachziegel kaufen. Ich hab ihn gerade eine SMS geschickt, soll er mitbringen, wenn er wieder da ist. Gut, wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn Vivi und ich kündige es gleich an, wieder in Chibi-Welten abtauchen. Und Max sagt, nee, mach den Scheiß mal alleine. also bis zum nächsten Mal, bleibt dran, streiche weiter eure Bällchen und bleibt uns treu und nicht vergessen, Spotify-Bewertung abgeben, ist sehr, sehr wichtig für uns. Spotify-Bewertung abgeben, wir wollen eine Reichweite in Spotify-Bewertung abgeben. Sagt tschüss, Leute.
Tschüss, Leute.
Tschüss, Leute.